Ich möchte heute sprechen erstmal über Kommunikation. Kommunikation ist Herzstück einer jeden Beziehung. Man kann daran ablesen, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie nahe sie sich stehen, wie gut sie sich kennen oder ob sie im Streit sind. Und ich könnte jetzt mit Sicherheit 45 Minuten darüber sprechen, wie Christen miteinander kommunizieren sollen. Aber das werde ich nicht, sondern in dem Text, den wir heute betrachten werden, kommunizieren Menschen mit Gott. Sie beten. Und auch daran können wir sehen, wie die Beziehung dieser Menschen zu Gott aussieht. Und allgemein kann man auch an der Kommunikation eines Menschen mit Gott ablesen, wie gut er ihn kennt, wie nahe er ihm steht oder ob die Beziehung gestört oder zerbrochen ist. Dafür werden wir heute ein Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium betrachten. Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Dort beten zwei Männer. Und daraus wird deutlich, in welcher Beziehung sie zu Gott stehen. Und ich möchte, dass jeder von euch heute sich während und nach dieser Predigt fragt, wie sieht meine Beziehung zu meinem Schöpfer, zu meinem Gott aus? Aber zu Beginn möchte ich jetzt erstmal diesen Text vorlesen. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Er, das heißt Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Diese Worte des Herrn möchte ich heute mit euch betrachten. Doch bevor ich näher darauf jetzt einsteige und diese Gebete betrachte, möchte ich erst auf etwas anderes eingehen, nämlich der Herr sagt hier nicht umsonst, dass es zwei unterschiedliche Personengruppen sind, die hier in den Tempel gehen, um zu beten, nämlich ein Pharisäer und ein Zöllner. Und allgemein, denke ich, sind diese Begriffe zwar Menschen in Deutschland noch bekannt, was damit gemeint ist, aber ich glaube, dass es doch oftmals ein verzerrtes Bild ist, das man davon hat, was damit gemeint ist. Dass es heute in uns ein anderes Bild hervorruft, als es damals bei den Leuten hervorgerufen hat, zu denen Jesus dieses Gleichnis gesprochen hat. Das ist mir besonders bewusst geworden, als ich genau dieses Gleichnis mal in der Sonntagsschule behandelt habe. Da wollte ich den Kindern das eben vermitteln und habe das so versucht, indem ich erstmal zwei Jungen beschrieben habe. Der eine, Max, habe ich einfach so ein paar einfache Sachen gesagt, gehorcht seinen Eltern, ist nett zu seinen Geschwistern, räumt den Tisch ab, wenn man es ihm sagt. Und der andere, Karl, macht seinen Geschwistern die Spielsachen kaputt, gehorcht nicht, hat auch schon mal geklaut. Und dann habe ich ihnen dieses Gleichnis vorgelesen und habe sie gefragt, wer ist welcher von beiden? Und die Antwort der Kinder war einstimmig, dass der Zöllner der Gute ist und der Pharisäer der Schlechte. Also der Zöllner ist Max und der Pharisäer ist Karl. Und das zeigt eben, in unserer Vorstellung sind Pharisäer so etwas wie korrupte Politiker oder, keine Ahnung, Bandenführer oder sowas. Also sie sind schon von vornherein schlechte Menschen in unserem Kopf. Und Zöllner sind vielleicht arme Leute, die es schwer haben im Leben, aber eigentlich einen guten Kern haben. Aber das geht eigentlich völlig an der Sache vorbei, was das eigentlich ausdrückt. Kurz allgemein über Pharisäer. Pharisäer waren Lehrer der jüdischen Religion. Es war eine bestimmte Strömung innerhalb des Judentums. Diese Strömung ist eigentlich die einzige, die auch bis heute überlebt hat. Also daraus ging das heutige Judentum hervor. Und sie entstand ein paar Jahrhunderte vor Christus als Gegenbewegung dazu, dass die Priester immer mehr, also die jüdischen Priester, die später die Sadduzäer wurden, was auch ein Begriff in der Bibel ist, dass diese sich immer mehr angepasst haben an die Besatzung, seien es die Griechen oder die Römer. Und die Pharisäer waren quasi die Konservativen, wenn man so will, diejenigen, die an dem Alten festhalten wollten. Diejenigen, die eigentlich treu zum Gesetz stehen wollten, im Gegensatz zu den anderen. Es waren auch nicht wie die Priester eben nur Menschen aus bestimmten Familien, denn auch das hat sich später zu einer Art Aristokratie entwickelt. Also sie waren wie die Herrscher des Volkes, diese Priesterfamilien, und die Pharisäer stammten aus dem Volk. Es waren eigentlich einfache Leute und sie glaubten auch im Gegensatz zu den anderen an das gesamte Alte Testament, die Sadduzäer nur an die 5 Bücher Mose und auch an viele Lehren, die die anderen abgelehnt hatten, die sehr wohl Fundament biblischer Lehre sind. Sie glaubten an Engel, sie glaubten an die Auferstehung, an das Gericht, an die Ewigkeit. Und ihr erklärtes Ziel war es, ein heiliges Leben vor Gott zu führen, dass die Menschen heilig vor Gott leben. Und das klingt ja erstmal allgemein nicht schlecht, wenn man es aus christlicher Perspektive betrachtet. Das ist gut. Auch verglichen mit den anderen Strömungen, die es damals gab, es gab noch die Essener, die verachteten eigentlich das gewöhnliche Volk und zogen sich in abgeschottete Siedlungen zurück, um dort besonders heilig leben zu können. Die Sadduzäer, wie gesagt, waren nur Priesterfamilien, die Kompromisse machten mit der Besatzung und die auch das einfache Volk mehr oder weniger verachteten und viel Wert darauf legten, ihre Machtposition eben zu festigen. Und dann gab es noch die Zeloten, die quasi eigentlich Terroristen waren. Die Pharisäer dagegen lehrten das einfache Volk, hielten am ganzen Alten Testament fest und waren gegen Gewalt, zumindest in diesem Sinne. Dazu auch eine Stelle, mal aus der Apostelgeschichte, wo wir sie in Aktion sehen, wo sie nicht ganz so schlecht wegkommen, wie sie sonst immer beschrieben werden. Apostelgeschichte 23, die Verse 6 bis 9. Da aber Paulus wusste, also Paulus wird angeklagt hier, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein: Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gäbe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten und die Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen: Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Also im Endeffekt, gut, Paulus spielt das ja auch gegeneinander aus, dass hier die Pharisäer eigentlich an diese Lehren glauben, auf den auch hier sein Zeugnis aufbaut, weil er hat vorher erzählt eben, wie er eine Erscheinung gesehen hat und was eben der Herr war und diese ihm befohlen hat zu tun, was er eben tut, wofür er angeklagt wird. Und was sehen wir hier? Erstmal, Paulus sagt, er ist ein Pharisäer, also er kam eben aus so einer Familie und hat auch früher in diesem Hintergrund gelebt. Im Allgemeinen habe ich es vorgelesen, weil im Endeffekt kommen sie gar nicht schlecht weg. Sie stellen sich sogar zu Paulus, weil sie eben lehrmäßige Differenzen mit den Sadduzäern haben. Natürlich kommen sie in den meisten Erzählungen des Neuen Testaments nicht so gut weg, auch in unserer. Aber ich möchte, dass ihr das vor Augen habt, weil eben das auch die Menschen damals vor Augen hatten. Pharisäer waren in den Augen der Menschen erstmal Leute, die versuchten, Gott zu gefallen mit ihrem Leben. Vielleicht im Vergleich mit heute eben Menschen aus dem Volk, die wenigstens noch an den Grundlagen des christlichen Glaubens festhalten und eben weiterhin bekennen, dass Dinge wie Abtreibung Sünde sind, als Beispiel. Zöllner hingegen waren damals einheimische Juden. Sie trieben den Zoll für den für die Römer ein, deshalb Zöllner. Und es war bekannt, und das kommt auch immer wieder im Neuen Testament raus, dass sie eben meistens mehr verlangten, als sie sollten. Also sie waren Betrüger und somit eben ihre eigenen, also sie waren verachtet erstens, weil sie sich auf die Seite der Besatzung gestellt haben und weil sie ihre eigenen Volkskumpanen, Genossen betrogen haben. Also es sind nicht einfach Leute, die arm dran waren, sondern quasi korrupte Beamte. Genau. Und das ist die Ausgangslage, die ich erst nochmal klarstellen wollte. Wir haben einen Mann, der in seinem Leben versucht, Gott zu gefallen, und einen, der sein Leben lang krumme Machenschaften getrieben hat, um Geld zu verdienen. Das ist die Ausgangslage. Das sind die Menschen, die jetzt beten gehen. Und jetzt möchte ich mit euch anschauen, was und wie sie beten. Schauen wir erst das Erste an. Ich möchte es mal vorlesen. Also der Pharisäer geht hoch, steigt die Treppen empor zum Tempel, stellt sich dort auf und spricht: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Was lesen wir da? Also erstmal, er kommt und dankt Gott. Ist ja nicht verkehrt. Und er dankt auch Gott, dass er kein Räuber oder Ungerechter oder Ehebrecher ist. An und für sich auch nicht verkehrt. Ja, es ist gut, kein Räuber und kein Ehebrecher zu sein. Diese Vergehen wären schlimme Sünden, und er bekennt ja sogar, dass es an Gott liegt, dass er nicht so ist, dadurch, dass er ihm dafür dankt. Und dann sagt er noch, er gibt den Zehnten und er fastet. Ja gut, das sind ja gute Sachen, kann man ja sagen dann, wenn das stimmt. Ja, stell dir vor, du hast einen Sohn, der kommt und sagt: Papa oder Mama, ich danke dir, dass ich kein Räuber und kein Dealer geworden bin. Danke, dass du mich so gut erzogen hast. Danke, dass ich fleißig und freundlich bin. Ja, du bist ja froh, dass es so ist, wenn es so ist. Und es ist ja auch schön, wenn er es dir zuschreibt. Schauen wir uns das andere an. Der Zöllner geht eben nicht so weit vor wie der Pharisäer. Er steht von Ferne, schaut nach unten, wagt nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, schlägt sich an die Brust und spricht: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Kürzer als der andere. Beginnt nicht mit Dank, er bittet um Vergebung, was ja auch okay ist, wenn er gesündigt hat. Das sind unsere zwei Gebete. Man könnte von diesem neutralen Standpunkt her vielleicht meinen, beide wären okay. Aber ihr wisst natürlich, weil ich auch gelesen habe, dass es nicht so ist, weil der Herr sie danach so beurteilt: Dieser, das heißt der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Das heißt, der eine wurde erhört und der andere nicht. Die Frage ist jetzt, warum? Warum hört Gott auf den Zöllner, der in seinem Leben eben ja, böse Dinge getan hat, und nicht auf den Pharisäer, der versucht, Gott zu gefallen? Ich hatte vorher davon gesprochen, Kommunikation gibt Aufschluss über die Art der Beziehung. Allerdings kann es auch sein, dass eine der zwei Personen die Beziehung falsch interpretiert. Und das ist eben hier der Fall. Ja, man könnte sich das vielleicht vorstellen. Du hast einen Gärtner engagiert, um deinen Rasen zu mähen. Und anstatt, dass er nur den Rasen mäht, mäht er dir noch dein komplettes Blumenbeet weg. Und du kommst nach Hause, siehst das, und er kommt her und sagt: Ja, das war, schau mal, ich bin sogar 2 Stunden früher fertig als abgemacht, und es war zwar schwer, in die Ecken zu kommen, aber ist doch toll, wie ich das gemacht habe. Du wirst wahrscheinlich nicht ihm auf die Schulter klopfen und ihm noch mehr Trinkgeld geben. Er versteht die Beziehung anders als du. Er versteht sie falsch. Und das ist auch hier der Fall. Das ist das Problem. Und leider ist es so, dass die meisten Menschen ihre Beziehung von Grund aus zu Gott besser einschätzen, als sie eigentlich ist. Ja, vor kurzem hat mir jemand erzählt von einer Nonne, die gesagt hat: Ja, Gott will eigentlich einfach nur, dass wir uns freuen und Spaß haben am Leben. Das ist vielleicht so das, was sich viele von Gott vorstellen. Oder manche denken, er will einfach nur für mich da sein, wenn es mir schlecht geht. Oder, ja, eigentlich interessiert mich Gott nicht so arg, er macht sein Ding, ich mache mein Ding und dann ist das gut. Letzten Endes läuft alles darauf hinaus, dass die Beziehung zu Gott vielleicht etwas nebensächlich, aber im Alltag unwichtig und im Großen und Ganzen ganz okay ist. Das denken viele. Vergleichen wir damit den Pharisäer. Im Vergleich damit macht er eigentlich schon vieles richtig. Ja, er kommt zu beten, Ihm ist Gott wichtig in seinem Leben. Er weiß, dass es die wichtigste Beziehung in seinem Leben ist. Keine Nebensache. Warum? Er ist sein Schöpfer. Er ist der Erste, zu dem er in Beziehung stand. Er hat sich ihn überhaupt erst ausgedacht. Ja, das lesen wir wunderschön im Psalm 139, wo David genau das bekennt. Psalm 139, die Verse 13 bis 17. Psalm 139, 13 bis 17. Denn du, Gott, hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ja? Gott hat sich ihn ausgedacht und er erkennt das und bekennt das und freut sich daran. Und ihm ist auch deshalb klar, dass er zuerst zu Gott in Beziehung steht. Er zuerst Gott gegenüber verantwortlich ist mit seinem Leben. Gott gab ihm sein Leben, seine Fähigkeiten, sein Umfeld, die Luft zum Atmen, den Boden, auf dem er geht. Und deshalb steht er zuallererst zu Gott in Beziehung. Und weil alles von ihm kommt, sind wir ihm gegenüber auch verantwortlich. Das ist dem Pharisäer ja auch bewusst in dieser Stelle. Das lesen wir auch in einem anderen Psalm sehr schön, Psalm 30, Vers 15, wo eigentlich dieser logische Schluss gezogen wird. Psalm 33, Vers 15. Dort lesen wir, er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Ja, Gott hat uns nicht einfach so gemacht aus Langeweile und uns dann im Eck liegen lassen, so wie ein Kind, das aus Lego etwas baut und dann Langeweile daran hat und weggeht und mit etwas anderem spielt. Nein, Gott achtet auf alle ihre Werke derer, die er gemacht hat. Wir haben Gott Rechenschaft zu geben für unser Leben. Aber wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, der Pharisäer ist sich dem ja eigentlich bewusst. Er kommt ja, er betet, er kommt in den Tempel, er bekennt, dass er den Zehnten gibt, dass er fastet, Dinge, die man ja irgendwo für Gott tut. Also passt das von dem her ja eigentlich. Aber leider ist er trotzdem noch wie der Gärtner, von dem ich vorher erzählt habe. Denn das Problem ist nicht die Frage, versucht er dieser Verantwortung nachzukommen, die er vor Gott hat, sondern reichen seine Versuche aus? Das ist die Frage. Reichen sie aus? Und um das, und wir finden wahrscheinlich an keiner Stelle in der Bibel eine bessere Antwort auf diese Frage als in der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 5. Das ist die längste Predigt des Herrn, die in den Evangelien überliefert ist. Matthäus Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt. Und nicht umsonst steht schon ziemlich am Anfang im 20. Vers von Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, und wie gesagt, es sind Menschen, die Gott gefallen wollen mit ihrem Leben, irgendwo. Sie geben den Zehnten, sie fasten. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und danach entfaltet er, warum. Er beginnt im ein Vers weiter, Kapitel 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ja, wir haben gelesen, der Pharisäer hat gesagt, danke Herr, dass ich kein Mörder bin. Aber Jesus fährt fort und sagt, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, in der Anmerkung steht, übersetzt so viel wie Nichtsnutz oder Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Jesus sagt hier, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der kommt in die Hölle. Da steht hier, das denke ich mir nicht aus, das sagt Jesus. Er fährt fort, Matthäus 5, 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und wir können uns vorstellen, im Zusammenhang, der ist dem höllischen Feuer verfallen. Matthäus 5,33, also wieder der nächste Abschnitt. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Das heißt, er bezieht sich ja auf die Pharisäer, das hat er am Anfang getan. Er nimmt die Dinge, die sie den Menschen als Gebot auferlegen und sagt, nein, 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 es ist noch viel strenger. Nein, 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 es reicht nicht nur, niemanden umzubringen. Nein, 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 es reicht nicht nur, keinen Ehebruch zu begehen. Der Pharisäer hat ja gesagt, danke, dass ich kein Mörder und kein Ehebrecher bin. Nein, das reicht nicht. Wer eine Frau nur ansieht, hat bereits Ehebruch mit ihr begangen. Man könnte jetzt fragen, warum diese fast schon kleinlichen Anforderungen? Es liegt daran, alles resultiert in der Anforderung in Matthäus 5,48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott verlangt von uns nicht weniger als seine Heiligkeit. Das lehrt Jesus in dieser Predigt. Gott verlangt von uns, so heilig zu sein wie er. Denn das will er in seiner Gegenwart und nichts anderes. Und zusammengefasst wird jedes Gebot in Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Und Jesus sprach zu ihm, Matthäus 22, die Verse 37 bis 40, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und darin ist ihm alles eingeschlossen. Wer Gott wirklich von Herzen liebt, der zürnt auch seinen Bruder nicht und der sieht auch seine Frau nicht begehrlich an. Und wer es tut, der hat das höchste Gebot gebrochen und darum diese große Strafe. Was bedeutet das? Du kannst kein Mörder sein, kein Ehebrecher, du kannst spenden, religiöses Interesse haben, dich sozial engagieren und es genügt nicht. Gott verlangt seine Heiligkeit. Und würdest du diese Sachen vorweisen, würde Gott fragen im Gericht, aber warum hast du dann den und den damals beleidigt? Diese Frau oder jenen Mann begehrt? Dem, der dir eine Backpfeife gegeben hat, nicht auch die andere Backe dargereicht. Das lesen wir nämlich sonst noch. Warum hast du mich nicht von ganzem Herzen geliebt, würde Gott fragen. Das ist der Hintergrund, auf dem Jesu Verkündigung und auf dem die ganze Bibel steht. Das ist Gottes Anforderung, seine Heiligkeit. Das ist das Dilemma der ganzen Bibel. Und wenn wir damit nun auf diese Gebete nochmal schauen, dann erkennen wir andere Dinge darin. Dann sehen wir nämlich im ersten Gebet drei Unverschämtheiten des Pharisäers. Erstens, er tritt auf wie jemand, der sich für nichts zu schämen braucht. Zweitens, er bittet nicht mal um Vergebung für das, was er getan hat. Und drittens, er stellt sich hin, als wäre er ganz toll. Er ist wie einer, der, stell dir vor, jemand fährt dich an auf offener Straße, sodass du im Krankenhaus liegst, Beine gebrochen. Und nun kommt dieser Mann rein mit einer Schachtel Pralinen, für die er noch großen Dank erwartet und meint, er könnte jetzt ganz normal mit dir sprechen, ohne sich zu entschuldigen oder sonst irgendwas. Er sieht seine Schuld nicht ein und das ist unverschämt. Und so sind Menschen, die Sünder sind, aber vor Gott kommen, als wäre nichts. Und der Zöllner, der hat vielleicht Schlimmeres getan. Der hat dich vielleicht nicht nur angefahren, sondern er war noch betrunken dabei. Und du liegst nochmal 2 Wochen länger im Krankenhaus. Er hat noch mehr verbrochen als der Pharisäer. Ja, das mag sein, aber er kommt mit der richtigen Haltung. Und darauf kommt es Gott an. Er bittet um Vergebung. Und er stellt sich nicht als gut hin. Und daher kommt dieser Unterschied in dem Fazit von Jesus. Ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Und das Schlüsselwort in diesem Satz ist gerechtfertigt. Denn dieses Wort müssen wir verstehen, völlig, um auch den himmelweiten Unterschied dieser beiden Personen zu verstehen. Rechtfertigen, was bedeutet das? Wenn wir Rechtfertigung sagen, also ich kenne es nur aus dem Sprachgebrauch, dass ich sage, ja, jemand rechtfertigt sich selbst, also jemand wird angeklagt und sagt, nein, das war ich nicht, ich habe das und das zu der Zeit gemacht oder sonst auf irgendeine Art und Weise. Jemand beteuert seine Unschuld, jemand rechtfertigt sich. In der Bibel kommt dieses Wort häufiger vor. Das kleine Wörterbuch zum Neuen Testament gibt als Übersetzungsmöglichkeiten an, gerecht machen, als gerecht behandeln, ins richtige Verhältnis zu Gott bringen, Recht schaffen, Recht geben, freisprechen, freimachen. Eine Beispielstelle ist Matthäus 22, 37, wo eine gute Erklärung oder ein guter Gebrauch zu finden ist, an dem man die Bedeutung erkennt. Matthäus 12, der Vers 37, dort sagt Jesus, oder wir fangen in Vers 36 an, Matthäus 12, die Verse 36 und 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Also er sagt, nach dem, was du sagst, oder nach deren Worten, die du gebraucht hast, wird entschieden, ob du gerecht bist, also gerecht gesprochen, oder du wirst verurteilt. Das Gegenteil von gerechtfertigt werden ist verurteilt werden, sehen wir hier. Und vom Zöllner heißt es hier nun also, er geht, wie heißt es, er ging hinab, gerechtfertigt, von Gott als gerecht behandelt, gerecht gesprochen, im richtigen Verhältnis zu Gott, freigesprochen von der Anklage. Und die Frage ist, warum? Gerade haben wir gelesen, du wirst gerechtfertigt nach deinen Worten, die du gesprochen hast. Wir wissen, er hat gesündigt, ja, er ist ein Zöllner. Aber er geht doch gerechtfertigt hinab. Und damit kommen wir zu einem Thema, das eigentlich eine, wenn nicht die Grundlage des christlichen Glaubens ist. Rechtfertigung. Dafür bedenken wir, es ist genauso offensichtlich in der Schrift, dass ein Tag kommen wird, an dem Gott die Welt richten wird. Deshalb duldet er heute Ungerechtigkeit, weil er sie an einem zukünftigen Tag richten wird. Das Ergebnis von diesem Gericht ist, wie wir es gerade gelesen haben, entweder schuldig oder gerecht. Schuldig, Strafe in der Hölle, gerecht, ewiger Trost und Freude im Himmel. Und darum muss der Mensch sich fragen, wie wird es mir im Gericht ergehen? Werde ich schuldig gesprochen oder gerechtfertigt? Das ist die Frage, die aufkommen muss in einem Menschen, wenn er die Bibel liest. Wie werde ich in diesem Gericht gerechtfertigt? Denn wir haben vorher ja erkannt in Matthäus 5, dass jeder Mensch schuldig ist, so wie dieser Zöllner. Und doch heißt es von dem Zöllner, er ging gerechtfertigt hinab. Wie wurde er gerechtfertigt? Wir sehen aus diesem Gleichnis, der Zöllner hat seine Schuld eingesehen und reumütig um Vergebung gebeten. Das ist der Unterschied zum Pharisäer. Aber wir lernen an anderer Stelle noch genauer, was es bedeutet, gerechtfertigt zu werden, obwohl man Sünder ist, nämlich in Römer 3. Das möchte ich, dass ihr mit mir aufschlagt. Römer Kapitel 3 ist ja das Kapitel, in dem dieses Prinzip, diese Lehre doch am besten definiert wird. Und zwar beginne ich zu lesen ab Vers 19. Römer 3, ab Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Wirken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also keine Rechtfertigung dadurch, dass jemand sagt, hier ist dein Gesetz, Gott, und ich habe das gehalten. Das wäre die eigentliche Art, gerechtfertigt zu werden. Aber Paulus sagt hier, niemand wird so gerechtfertigt, weil das Gesetz ihn verurteilen wird. Dann Römer 3, 21, ich lese einfach weiter durch das restliche Kapitel. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. So, diese Lehre ist nicht neu, sie zieht sich durch. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt, hier haben wir das Wort, werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also was lernen wir hier? Jemand wird ohne Verdienst gerechtfertigt, gerecht gesprochen, durch Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus ist. Also aufgrund dessen, was Christus getan hat. Aufgrund dessen, dass Christus am Kreuz gestorben ist und die Strafe auf sich genommen hat, die er nicht verdient hat, aber die du verdient hast. Dadurch kannst du gerecht gesprochen werden, obwohl du es verdient hättest, beurteilt zu werden. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also Christus ist nicht einfach für alle gestorben, sondern es wird wirksam durch den Glauben an sein Blut. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist wichtig. Das ist die Grundlage der Rechtfertigung und warum sie nötig ist. Gott ist gerecht und bleibt gerecht und daran wird er sich nicht reinreden lassen. Gott hat ein Gesetz gegeben und wird diesem Gesetz gemäß handeln. Aber dadurch, dass er Christus die Strafe auferlegt anstatt dir, bleibt er gerecht und kann doch dir vergeben. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Weil der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, durch das, was Jesus getan hat, hat kein Mensch Grund, sich vor Gott zu rühmen. Und das ist sein Ziel mit dieser Art Menschen gerecht zu machen. Menschen haben die Möglichkeit, auf ewig bei Gott im Himmel zu sein. Aber keiner hat sich dafür zu rühmen, wie er gelebt hat, sondern er kann nur Gott rühmen für das, was er für ihn getan hat, wenn er dort sein wird. Wie wir gelesen haben, die Grundlage ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dass er die Strafe auf sich genommen hat und nicht umsonst ist er heutzutage, hat es Gott so geführt, dass sein Leben die Mitte unserer Zeitrechnung ist. Denn es ist die Mitte der Weltgeschichte, die Mitte der Heilsgeschichte, die Mitte von allem. Wir haben nicht umsonst eine Broschüre, die heißt das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der zentrale Punkt, für den Gott in Ewigkeit angebetet wird. Und die einzige Möglichkeit, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und auf der anderen Seite lesen wir hier, wie ich schon gesagt habe, von dem Kanal, nämlich dem Glauben. Und so auf der einen Seite, so wie der Zöllner geglaubt hat, er hat geglaubt erstmal, es gibt Gott, es gibt ein Gericht, deshalb hat er sich geschämt vor Gott. Er hat geglaubt, er ist ein Sünder, aber er hat auch geglaubt, Gott ist gnädig, wenn er ihn um Vergebung bittet. Und das, was der Zöllner noch nicht wissen konnte, weil es noch nicht passiert war, nämlich wodurch diese Rechtfertigung stattfinden kann, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Dadurch kommt diese Rechtfertigung zu dir. Und wie gesagt, diese Lehre ist nicht irgendein Nebensatz des christlichen Glaubens, sondern ihr Zentrum. Seit der Reformation gilt der Spruch, mit der Lehre der Rechtfertigung steht und fällt die Kirche, beziehungsweise die Gemeinde, nachdem wir das Wort wir verwenden wollen. Und deshalb gilt es auch dabei aufzupassen, denn gerade heutzutage wird diese Lehre verschleiert in vielen Bereichen. Katholiken sprechen auch von Rechtfertigung, aber sie meinen etwas anderes damit. Sie meinen damit nicht, dass Gott den Sünder gerecht spricht, dass er sagt, weil du glaubst, sehe ich auf dich, als wärst du gerecht, sondern sie geben diesem Wort eine andere Bedeutung und wenn sie sagen, Gott rechtfertigt dich aus Glauben, dann heißt das, Gott macht den Gläubigen so gerecht, dass er würdig ist, in den Himmel zu kommen. Aber das steht der Lehre der Schrift völlig entgegen, weil nach dieser kein Mensch würdig ist, in den Himmel zu kommen. Sonst hätte er ja etwas, um sich zu rühmen. Und es widerspricht auch der Bedeutung dieses Wortes. Ja, Worte haben eine Bedeutung, die können wir nicht einfach ändern und sagen, nein, das heißt jetzt nicht mehr Gerichtsspruch, sondern das heißt jetzt, ich verändere dich. Wenn ein Gerichter jemanden für gerecht spricht, dann macht er ihn nicht gerecht, sondern er erkennt es nur an. Und so ist es auch mit der Rechtfertigung. Und wie gesagt, sie ist zentral. Diese Lehre zu glauben macht den Unterschied zwischen gläubig und ungläubig, zwischen gerettet oder nicht gerettet, zwischen Christ oder nicht Christ. Gerechtfertigt. Das ist der Kern oder der Gipfel dieses Textes und der Herr rundet es nun ab durch einen quasi Merksatz. Durch einen Merksatz. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Pharisäer erhöht sich selbst, er stellt sich besser dar, als er ist. Darum wird Gott ihn im Gericht erniedrigen. Der Zöllner erniedrigt sich selbst, er präsentiert sich als das, was er ist, ein Sünder. Und weil er reumütig und im Glauben das tut, wird Gott ihn erhöhen, weil er ihm die Schuld vergibt und ihn rechtfertigt. Was lernen wir also über die Beziehung zu Gott aus diesem Text? Sie ist von Natur aus schlecht, sie kommt aber in Ordnung durch echte Reue. Wenn man einsieht, dass diese Beziehung erstmal schlecht ist und dass Gott vergibt, weil Jesus für deine Schuld gestorben ist. Wir sehen aber auch etwas anderes, nämlich wie sich diese veränderte Beziehung niederschlägt. Denn ich möchte jetzt auf etwas eingehen, was ich am Anfang einfach übergangen habe, nämlich die Einführung, die Lukas in dieses Gleichnis gibt. Ja, das schreibt hier der Autor. Er sagt aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, das haben wir behandelt, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Das sind die Empfänger, die dieses Gleichnis hören müssen. Menschen, die sich selbst für gerecht halten und deshalb die übrigen verachten. Und wir sehen, der Pharisäer ist genauso jemand, der zeigt ja sogar in diesem Gleichnis auf den Zöllner und sagt, danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Er behandelt ihn herablassend und das zieht sich durch die Evangelien, dass die Pharisäer so handeln. Ein Beispiel, Lukas 15. Die Verse 1 und 2. Es pflegten sich aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, also zu Christus, um ihn zu hören. Jesus hat gerade eben diese Bevölkerungsgruppen angezogen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und vielleicht um einem anderen Missverständnis hier entgegenzuwirken, das heißt nicht, dass Jesus eben gesagt hat, toll, dass ihr das macht, toll, dass ihr Leute betrügt oder dergleichen. Oder dass er das in irgendeiner Form gut geheißen hätte. Nein, aber diese Menschen kamen reumütig wie unser Zöllner und Christus hat sie nicht abgewiesen, die Pharisäer aber haben sie verachtet. Sie meinten, sie sind gerecht und die anderen sind ungerecht und deshalb dürfen sie auf sie herabschauen. Und darum verachteten sie sie. Wie äußert sich das? Sie schickten sie fort, sie wollten nicht mit ihnen essen. Sie meinten, sie sind im Recht und können das Gleiche, was sie an Gerechtigkeit aufweisen können, von anderen einfordern. Weil sie gerecht sind, können sie von anderen verlangen, dass sie auch gerecht sind. Und Jesus lehrt eben in diesem Gleichnis, oder zumindest die Grundlage davon war, auch der Pharisäer ist nicht gerecht. Und das gilt es zu verstehen, denn diese Wahrheit ist eigentlich auch die Grundlage der gesamten christlichen Lehre über den Umgang miteinander. Die richtige Vorstellung der eigenen Beziehung zu Gott. Bin ich gerecht, darf ich Gerechtigkeit einfordern. Das denken auch die Pharisäer. Dann darf ich einfordern, respektiert zu werden. Dann darf ich einfordern, nicht betrogen zu werden von denen. Dann darf ich, wenn mich jemand bestiehlt, es mit Zinsen zurückfordern. Dann darf ich zurückschlagen, wenn mich jemand schlägt. Wenn ich gerecht bin, muss ich mir keine Ungerechtigkeit gefallen lassen. Aber Jesus lehrt genau das Gegenteil, wieder in der Bergpredigt. In Matthäus 5. Nämlich auch bei diesen Versen, die wir vorher gelesen haben, Matthäus Kapitel 5, die Verse 38 bis 42 dieses Mal. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und auch Petrus lehrt genau das Gleiche in 1. Petrus 2. Sich selbst ungerecht behandeln lassen. Warum? weil man selbst ungerecht ist. Und dort kommt auch die Erklärung hinzu. 1. Petrus Kapitel 2. Ab Vers 18. Ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herren untertan. Also gleich ein praktisches Anwendungsbeispiel, quasi ein Arbeitnehmer. Ordnet euch euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Auch denen, die euch schlecht behandeln, damals die euch schlagen. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das ist Gnade. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig erträgt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Also er sagt hier, weil Christus für dich gelitten hat, weil du ungerecht warst und er es ertragen musste, sei du bereit, die Ungerechtigkeit anderer zu ertragen. Sei du bereit, dir Unrecht tun zu lassen. Sei bereit, sagt der Herr Jesus, dich bestehlen zu lassen und gib noch mehr. Aber sag ihm und komm zu Gott, er wird genauso mit dir umgehen. Er wird dir auch deine Schuld vergeben und dir noch viel mehr geben, nämlich die ewige Herrlichkeit. Ich könnte noch weitere Stellen dazu anführen, aber ich denke, das reicht zum Anfang. Natürlich, vielleicht um diesen Ausgleich zu geben, sagt die Schrift auch, dass sind wir auch aufgefordert, Menschen zu ermahnen, denn es ist ja auch zu ihrem Besten, wenn sie Ungerechtigkeit tun. Aber grundsätzlich gilt dieser Grundsatz, wenn Gott mit dir gnädig war, sei du es auch mit anderen. Wenn du ein Sünder bist, verachte niemand anderen für seine Sünde. Frage dich nächstes Mal, wenn du nicht bekommst, was du meinst, dass dir zusteht, was würde dir eigentlich von Gott zustehen? Wenn jemand undankbar mit dir ist, wie undankbar bist du Gott gegenüber, dass er dir das Leben geschenkt hat und du verlangst doch immer mehr? Wenn jemand dir Unrecht tut, wie viel Unrecht hat der Herr Jesus für dich ertragen? Denk daran und dann handle. Ich habe am Anfang gefragt, wie sieht deine Beziehung zu deinem Schöpfer, deinem Richter, deinem Gott aus? Ich hoffe, dass da mehr Licht hineingekommen ist, aber ich möchte euch noch diese Fragen jetzt mit auf den Weg geben. Hast du die richtige Vorstellung davon, wie deine Beziehung zu Gott aussieht? Oder hältst du sie vielleicht auch für besser, als sie ist? Wenn ja, dann bring sie in Ordnung wie dieser Zöllner. Und wenn sie schon in Ordnung gebracht wurde, lebst du dementsprechend mit deinen Mitmenschen? Oder lebst du mit anderen immer noch, als wärst du ein Gerechter, der sein Recht einfordern darf?